Als Gemeindeleitung sind wir wieder da und wir haben eine gute Zeit gehabt. Vielen Dank für die Leute, die an uns gedacht haben, die um uns gebetet haben. Das war eine sehr, sehr spannende Zeit, die wir hatten. An einigen Stellen wird das heute auch in der Predigt durchklingen, denke ich mal. Ich möchte vor Beginn der Predigt noch beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir uns hier in Freiheit und in Frieden treffen dürfen. Und ich danke dir dafür, dass wir uns vor dir versammeln dürfen, dass du zu uns sprechen wirst. Und ich danke dir dafür, dass wir jetzt wirklich so auch beten dürfen, dass du alle Störende aus diesem Raum verbannst. Herr, wir beten, dass wirklich alle Gedanken gefangen genommen werden unter den Gehorsam Christi, dass wir wirklich nichts haben, was uns jetzt ablenkt von dir, Jesus. Ich bitte dich, dass du uns dazu Gnade gibst. Geist Gottes, ich bitte dich, dass du Herzen von Menschen ansprichst. Ich bitte, dass du wirkst unter uns und dass du mir Gnade zum Sprechen gibst. Amen. Wir sind ja in einer Predigtreihe, Jünger wird man unterwegs. Also es soll ja darum gehen, dass wir uns mal so in die Situation von Jüngern hineinversetzen und wo sie da verändert werden. Und da haben wir einige Geschichten herausgesucht, einige Passagen aus den Evangelien, die wir mit euch anschauen wollen. Und was macht das wohl mit den Leuten gemacht haben? Und heute haben wir eine ganz spannende Geschichte. Ich möchte euch mal das Bild vorzeigen. Also es wird um eine Geschichte gehen, wo die Jünger gedacht haben, also Jesus ist nichts für Kinder. Ja, also so 0 bis 3, diese Gruppe, also mal nicht für Jesus. Ja, diese haben da keinen Platz. Die Geschichte haben wir schon ganz oft gehört, haben wir einige Male schon drüber nachgedacht. Auch bei Kindersegnungen haben wir über den Text schon gesprochen. Also man muss wohl sagen, dass die Jünger sich ganz, ganz massiv geirrt haben. Die Jünger haben eigentlich alles richtig machen wollen, haben die besten Motive gehabt. Aber wie das nun mal im Leben so ist, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und das gilt auch wohl für die Geschichte, die da im Lukas-Evangelium beschrieben wird. Und woran sie merken können, dass Gott anders ist, als sie das gedacht haben. Gott ist anders manchmal, als dass du ihn in deine Kategorien einordnen kannst. Und darum soll es heute unter anderem gehen. Und wir möchten euch auch ein Stück weit in das mit hineinnehmen, was uns am letzten Wochenende bewegt hat. Da möchte ich an einigen Stellen auch etwas zu sagen. Zunächst einmal wollen wir den Text uns anschauen aus dem Lukas-Evangelium. Da heißt es, eines Tages brachten Eltern ihre kleinen Kinder zu Jesus. Er sollte ihnen die Hände auflegen und für sie beten. Doch die Jünger fuhren die Leute an, ihn nicht zu belästigen. Da rief Jesus die Kinder zu sich und sagte zu den Jüngern, lasst die Kinder doch zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn solchen gehört das Reich Gottes. Ich versichere euch, wer nicht wie ein Kind glaubt, wird nicht ins Reich Gottes kommen. Der erste Punkt, stehe ich vielleicht selber Jesus im Weg? Das müssen sich die Jünger gefragt haben. Ich habe mal hier so ein Bild von Security-Leuten oder Bodyguards genommen. Das sind ja so Typen, die stellen sich zum Schutz vor Leute, damit sie nicht ständig belästigt werden, nicht permanent genervt werden. Und so ähnlich stelle ich mir das bei Jesus auch vor, bei seinen Jüngern. Die haben es alle echt gut gemeint. Jesus war gerade mitten in einem Streitgespräch, das können wir in Parallelstelle im Matthäus-Evangelium nachlesen. Er hatte sich gerade mit den Pharisäern in ein Streitgespräch verwickeln lassen und war jetzt wirklich mit wichtigen Themen beschäftigt. Und da kommen da diese kleinen Blagen an. Ja, da stellt man sich doch dazwischen und sagt, ey, stopp mal hier, also habt ihr keinen Respekt? Jesus ist der Rabbi, also ein Meister, ein Lehrer, da können doch nicht einfach die kleinen Blagen ankommen. Geht ja gar nicht. Kinder hier, also Kindergeschrei, Kinderlärm. Das nervt doch jetzt. Kann man sich gerade so vorstellen, wie sie sich da vorstellen, sagen, stopp, hier ist eine Grenze. Wir müssen Jesus bewahren davor, dass Jesus einen Burnout kriegt. Er hat ja so viel zu tun. Muss sich ja mit den Pharisäern rumschlagen. Die haben die besten Absichten. Schön, dass das Kind da ist. Ich freue mich drüber. Passt super jetzt. Wir freuen uns, dass wir auch in unserer Gemeinde viele Kinder haben. Und es ist eine große Ehre, dass Gott uns so segnet, auch mit Kindern. Und wir freuen uns darüber. Also diese Jünger, die haben gedacht, wir müssen entscheiden, wer darf zu Jesus durchkommen und wer nicht. Ihr dürft gerne hier bleiben. Also das sollte kein Rausruf werden. Bitte nicht falsch verstehen. Ich freue mich wirklich über Kinder. Das müsst ihr mir glauben. Hab selbst eins. Aus der Perspektive der Jünger muss diese Situation wirklich schockierend gewesen sein. Sie haben gemerkt, oh, ich glaube, ich bin das Problem. Ich habe eine falsche Einstellung. Ich habe doch die besten Absichten gehabt. Und ich habe doch gedacht, ich kann entscheiden, wer zu Jesus kommen darf. Aber das Ermutigen an dieser Geschichte ist eben auch, aus der Perspektive der Jünger, wenn ich nämlich das Problem bin, dann habe ich auch die Chance, mich zu ändern. Dann kann ich mich erneuern lassen, dann kann ich mich durch Jesus erneuern lassen, meine Gedanken erneuern lassen und sagen, hey, wenn ich das Problem bin, dann gibt es Hoffnung. Wenn der andere das Problem ist, da kann ich nichts machen, in der Regel. Das ist auch in der Gemeinde immer so. Wir wissen ja immer wieder, wo die anderen immer das Problem sind. Das ist manchmal ganz schwierig, auch als Pastor. Manchmal, oh Mann, was kann man sich da manchmal Sachen anschauen und denken, oh, das müsste der doch verändern. Das kann ich nicht machen. Ich kann nur mich verändern. Und das ist die Hoffnung auch. Wir können uns verändern. Das ist ein Problem, was die Jünger an vielen Stellen hatten, unter anderem auch in der Apostelgeschichte zum Beispiel. Da war Petrus in eine Situation hineingekommen, wo er dachte, das geht ja jetzt mal gar nicht. Also, dass solche Typen zu Jesus und die Gemeinde kommen, also das geht mal überhaupt gar nicht. Dabei hatte Jesus am Anfang der Apostelgeschichte seinen Jüngern gesagt, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen, dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde, hatte Jesus gesagt. Aber Petrus hatte das trotzdem in seinen kleinen jüdischen Kopf nicht reingekriegt. Seine Vorstellung war, nee, die Heiden nicht. Und Gott musste eine ganz komplizierte Vision diesem Menschen schenken, damit er überhaupt mal schnallt, okay, da darf ein römischer Soldat doch zu Christus kommen. Könnt ihr in der Apostelgeschichte nachlesen. Der Hauptmann Cornelius, ein gottesfürchtiger Mann, ein Mensch, in dem Gott schon längst vorher gewirkt hat. Der hatte Ehrfurcht vor Gott, hat den Juden gedient. Und Petrus bekommt eine Vision und merkt danach, ich muss meine Perspektive ändern. Ich muss mich erneuern lassen. Ich muss Buße tun. Ich muss umdenken, damit ich die Perspektive des Reiches Gottes bekomme und nicht nur meine kleine jüdische Denke im Kopf habe. Wir sind keine jüdische Sekte mehr, sondern wir sind das neue Gottesvolk. Und da sind alle herzlich eingeladen. Jeder darf kommen. Jeder. Das könnt ihr dann in der Apostelgeschichte 10, 28, da kann man lesen, ihr wisst, sagt Petrus dann, ihr wisst, dass es mir nach jüdischem Gesetz verboten ist, mit einem Angehörigen eines fremden Volkes zusammenzukommen oder ein nicht-jüdisches Haus wie dieses zu betreten. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich niemanden für unrein halten darf. Deshalb bin ich sofort, als ihr mich holen ließt, mitgekommen. Nun sagt mir aber, warum ihr nach mir geschickt habt. Und dann fangen die beiden an ein Gespräch und er erklärt ihm die frohe Botschaft, das Evangelium, der Heilige Geist fällt. Und dann sagt Petrus, jetzt weiß ich, dass es wahr ist, Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. In jedem Volk nimmt er jene an, die ihn achten und tun, was gerecht ist. Die letzte Barriere fällt und dann beginnt die große Heidenmission. Der zweite Teil in der Apostelgeschichte, da geht es darum, dass diese frohe Botschaft bis nach Rom gebracht wird, in das Zentrum der damaligen heidnischen Welt. Die Jünger hatten ganz schön viele Gedankengebäude, die quasi der frohen Botschaft vom Reich Gottes im Weg standen. Gedankenfestungen, von denen spricht Paulus an einer anderen Stelle im Korintherbrief. Was können das für Gedankengebäude sein? Was steht dir und was steht den Jüngern im Weg? Vielleicht ein falsches Verständnis von Jesus. Jesus ist doch nur für die wichtigen Leute da. Nur für die Lehrer, nur für die, ja, wirklich die High Society, für die VIPs. Aber ich? Oder dass wir denken, ah nee, der ist für Jesus, also das klappt sowieso nicht. Der ist so abgefahren oder der ist so atheistisch oder der ist so dies und das und jenes. Und dass wir sagen, nee, da bauen wir gleich mal eine Mauer auf. Da ziehen wir schon mal die Grenzen und sagen, nee, also bei dem brauchst du gar nicht versuchen. Dann treffen wir wieder die Entscheidung. Vielleicht haben wir auch ein falsches Verständnis vom Missionsbefehl. Da werde ich gleich noch weiter drauf eingehen. Was ist unser Auftrag als Christen? Oder wir haben ein falsches Verständnis von unserer Aufgabe als Christen. Müssen wir Gottes Rechtsanwälte sein? Müssen wir auf jede Frage eine Antwort haben? Oder sollen wir nicht vielmehr Zeugen sein? Zeugen von dem, was Gott in unserem Leben getan hat. Zeugen von dem, was Christus in meinem Leben bewirkt hat. Ich habe nicht auf alle Fragen eine Antwort. Jesus sagt, hindert sie nicht. Wo hinderst du Menschen, zu Christus zu kommen? Durch deine Gedankengebäude, durch dein Verhalten, durch deine Art und Weise vielleicht, wo du denkst, ey, ich weiß es doch besser, wer kommen darf und wer nicht kommen darf. Ich komme zum zweiten Punkt. Korrektur durch Jesus. Ich habe hier mal ein Bild von einem Fußballtrainer gewählt, weil ich mir das so ähnlich vorstelle. Jesus rief dann die Jünger zu sich. Und so beim Fußball ist es ja auch so. Ich habe früher selber lange gespielt und bin selber auch Fußballtrainer gewesen. Habe damals die Pöfkes in der C-Jugend trainiert, als ich in der A-Jugend war. Und das war mal cool, die Jungs dann ranzuholen und sagen, ey Leute, den Spielzug müsst ihr nochmal neu machen. Und das müsst ihr noch besser hinkriegen. So stelle ich mir das vor bei Jesus. Er ruft seine Jünger nochmal zu sich nach, Leute, stopp, nochmal. Habt ihr es noch nicht geschnallt? Wir müssen das nochmal durchgehen hier. Ja? Gucken wir uns das nochmal ganz genau an. Also, Reich Gottes bedeutet, Kinder sind ganz wichtig. Ja? Fangen wir nochmal ganz von vorne an. In der Parallelstelle im Markus-Evangelium kann man nachlesen, als Jesus das sah, nämlich dass sie die Kinder verhinderten, war er sehr verärgert über seine Jünger und sagte dann zu ihnen, dass die Kinder kommen sollen. Jesus war verärgert. Ich stelle mir das richtig vor, wie so ein Fußballtrainer, der am Spielfeldrand so einen Hals kriegt und schreit, mach doch mal! Jürgen Klopp ist das beste Beispiel dafür. Ja, Jürgen Klopp. Ich bin ja kein Dortmund-Fan, aber Jürgen Klopp finde ich cool. Ich bin ja Bayern-Fan, gebe ich hier offen zu. Über Politik und über Sport sollte man eigentlich auf der Kanzel nicht sprechen, aber ich provoziere ja gerne. Aber Jürgen Klopp, so einen Hals kriegt er manchmal, wenn seine Jungs da irgendwie Mist zusammenspielen. Aber der hat seine Jungs trotzdem lieb. Der möchte, dass sie besser werden. Das ist sein Anliegen. Der hat keinen Bock drauf, die Jungs danach fertig zu machen. Sondern der eifert mit. Es geht um die Sache, es geht darum, hier Tore zu machen, zu gewinnen. Und darum, so stelle ich mir das bei Jesus vor. Er ist verärgert, weil die Jungs da irgendwie mit dem Ball hin und her kicken und denken so, ja, wir haben hier spielen ein bisschen hin und her. Darum geht es aber nicht mehr. Wir haben hier einen Auftrag, Reich Gottes zu bauen. Und da gehören Kinder mit rein. Da gehören Andersdenkende, sind willkommen. Wir haben keine Barrieren mehr. Aus anderen Rassen, aus anderen Nationen, die sind willkommen. Gott liebt alle Menschen. Die Botschaft der Versöhnung gilt allen Menschen. Du darfst versöhnt mit Gott leben. Das ist die frohe Botschaft. Und du, lieber Spieler, entscheidest nicht, wer kommen darf und wer nicht kommen darf. So stelle ich mir das um mir vor. Und das ist eine Situation, die Geschichte seit 2000 Jahren in der Kirche immer wieder erlebt hat. Ecclesia semper reformanda est, das ist so der Schlagruf der Reformation, das heißt übersetzt, die Kirche muss immer reformiert werden. Das haben die Reformatoren vor fast 500 Jahren auf ihren Fahnen gehabt. Die Kirche muss erneuert werden. Die Kirche ist ein korrupter Haufen geworden und das ist nicht das erste Mal in der Kirchengeschichte gewesen. Als die Kirche eine Staatskirche geworden ist, im Römischen Reich, gab es Leute, die sind in die Wüste gegangen, die Wüstenväter, die haben Gottes Angesicht gesucht, die haben gesagt, die Kirche im Römischen Reich zerfällt an Dekadenz. Und wir müssen dagegen aufstehen. Wir müssen im Gebet Gottes Angesicht suchen. Und die Leute sind in Scharen in die Wüste gegangen, haben bei diesen Wüstenvätern Korrektur gesucht, haben Erneuerung gesucht. Das waren die geistlichen Leiter in der damaligen Zeit. Menschen, die gesagt haben, wir müssen uns immer wieder erneuern lassen. Wir müssen wieder zu Christus, zu unserem Trainer zurück und fragen, ja, wie hast du das denn eigentlich gemeint? Was ist denn Gemeinde? Dass die Leute alle zu uns kommen, hat Jesus übrigens nie gesagt. Martin Luther, der das wieder ganz neu auf die Fahnen gehoben hat, eine Kirche, die erneuert werden muss, die muss erneuert werden durch eine neue Definition von Glauben. Nur durch Glauben und nur durch Gnade können wir gerecht werden, nicht dadurch, dass wir irgendwelchen Kirchenleuten Geld hinterherwerfen, damit unsere Seele irgendwie aus dem Fegefeuer rauskommt oder solche Dinge. Sondern Glaube und Gnade, das sind die entscheidenden Punkte im christlichen Glauben. Sola Scriptura, hat er gesagt, diese Zentrierung um die Heilige Schrift herum. Ihr Lieben, eine Gemeinde, die die Bibel aus dem Blick verloren hat, ist extrem anfällig. Was habt ihr denn noch dann? Die Meinung von irgendeinem Prediger. Ja, toll. Aber Luther hat das wieder ins Zentrum hineingerufen. Seit der Reformation hat es immer wieder Erneuerungsbewegungen gegeben. Immer wieder. Zurück zum Trainer, zurück zu fragen, hey, wie hast du dir die Gemeinde vorgestellt, Jesus? Und kann es sein, dass wir keinen Erfolg haben, weil wir nicht gerade das tun, was du willst? In Anführungsstrichen. Auch in den Erneuerungs- und Heiligungsbewegungen der letzten 100 Jahre hat es das immer wieder gegeben, dass Leute sich diese Fragen gestellt haben und radikal diese Wege gegangen sind. Was bedeutet es, neu Christus zu hören, neu beim Trainer zu sein und zu fragen, wie hast du dir denn deine Gemeinde vorgestellt? Und wo könnten wir da jetzt vielleicht gemeint sein? Diese Frage haben wir uns in den letzten Wochen oft gestellt. Bei der Konferenz, am Wochenende, als wir auf Klausur waren, ihr vielleicht in euren Hauskreisen hier und dort, in Gesprächen. Wo sind wir gemeint als Freie Christengemeinde in Oldenburg? Warum ist es vielleicht so problematisch? Will Gott uns nicht segnen? Geht er an uns vorbei? Will Gott uns seine Gegenwart nicht geben? Ich habe ein ziemlich geniales Zitat gelesen. Da heißt es, durch die Geschichte hinweg lag das Problem nie bei Gott. Er ist willig und leidenschaftlich bemüht, Menschen zu erreichen. Das Problem ist auch nicht die Ernte. Das Problem liegt bei uns. Unsere Perspektive auf Gemeinde, unsere Perspektive auf Reich Gottes. Wo stehen wir Christus im Weg, dass er durch uns wirken kann? Das ist eine spannende Frage, wie ich finde. Und wenn wir den Missionsbefehl Jesu nochmal uns vor Augen führen im Matthäus-Evangelium, wo er sagt, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Jesus sagt an der Stelle, geht ihr hin. Das bedeutet, dass wir uns die Frage stellen, wohin denn bitte, Jesus? Wo willst du uns hinsenden? Wir haben häufig manchmal so dieses Denken, und das geht mir genau selber auch so, ich habe das bei den Visionsabenden auch gesagt, dass ich in den letzten Wochen an vielen Stellen erlebt habe, eine Zeit der persönlichen Korrektur, möchte ich es nennen, wo meine Vorstellungen sich verändert haben. Ich habe immer gedacht, ja, das ist richtig, dass wir sagen, die Leute sollen doch zu uns in die Gemeinde kommen. Und wir müssen möglichst die Leute hierher bringen. Aber hier steht ganz klar drin, geht ihr hin, nicht kommt hierher. Wie sollen denn die Menschen, die diese Mauern hier sehen, hier unbefangen reinkommen? Würde ich vielleicht auch nicht machen, wenn ich nicht schon irgendwie christlich angehaucht gewesen wäre vorher. Aber ihr kennt die Leute. Ihr kennt die Leute in eurer Nachbarschaft, in eurer Familie. Dass ihr eine Vision bekommt für die Menschen, die euch Gott anvertraut hat. Das sind Menschen, wo ihr Reich Gottes bauen könnt. Wo ihr sie zu Christus führen könnt. Dort in eurem Wohnzimmer, am Arbeitsplatz. Und ich fände das total genial, wenn wir hier eine Trainingsstätte sind für Christen, die in der Woche Reich Gottes bauen können. Dass ihr eine Perspektive dafür bekommt, dass Gott mit euch ganz konkret in eure Familien, in euren Arbeitsstellen, in eurer Nachbarschaft, in euren Freundeskreisen, dass er euch gebrauchen will, um dort sein Reich durch euch zu bauen. Wir sollen zu allen Völkern gehen. Wir sind nicht einige auswählen. So nach dem Motto, wie das bei den Jüngern ist, ja, die Kinder dürfen nicht kommen. Wir entscheiden nicht, wer kommen darf. Wir sollen es jedem sagen. Wir haben ja häufig so diese Haltung, dass wir Leute erstmal 3 Jahre kennenlernen müssen, dass wir irgendwann mal so leicht durchsickern lassen, dass wir Christen sind. Weil wir denken, die können ja komisch über uns denken. Und dann entscheiden wir wieder, wer dann die frohe Botschaft hören darf nach 3 Jahren und dann vielleicht doch nicht. Wir haben den Auftrag, die frohe Botschaft, das Zeugnis weiter zu sagen. Was hat Christus in meinem Leben getan? Hat Christus in deinem Leben etwas getan oder nicht? Weiß das dein Nachbar? Weiß das dein Arbeitskollege? Was ist der Unterschied in deinem Leben? Ihr Lieben, das ist eine totale Herausforderung. Welchen Unterschied macht Jesus? Und dann geht es darum, dass wir Menschen zu Jüngern machen sollen, also nicht zu Gemeindemitgliedern. Es geht nicht darum, dass Leute hier in unsere Gemeinde alle reinströmen, sondern lass die doch in der ganzen Stadt ihre Kreise haben, wo sie sich treffen. Lass uns hier ein Trainingszentrum sein für Christen, die diese Stadt verändern wollen. Wir wollen erleben, dass Oldenburg verwandelt wird durch die frohe Botschaft, durch Menschen, die Kraft des Heiligen Geistes erlebt haben. Die Salbung des Heiligen Geistes haben und für die Kranken beten und dass sie gesund werden. Wieso müssen wir noch 10.000 Heilungsseminare haben? Lass uns doch beten für die Kranken. Für die Ergebnisse ist der Herr zuständig, nicht ich. Ich erzähle die frohe Botschaft. Und ob der andere mir glaubt oder sie nicht glaubt, das ist nicht meine Aufgabe. Jesus hat gesagt, die Ernte ist reif. Auch in Deutschland ist die Ernte reif. Vielleicht nicht so reif wie in Afrika, wo die Leute wie die reifen Früchte, die haben mir gerade gefehlt, vom Baum fallen. Aber wenn je näher man in den Herbst herankommt, da gibt es zwischendurch schon immer irgendwelche, die man schon mal essen kann, bei solchen Früchten. Und ich glaube, dass es in unserem Land auch so ist. Wir sind doch das beste Beispiel dafür. Und Nachfolge bedeutet immer auch, Menschenfischer zu sein. Dass wir den Auftrag haben, ganz konkret Menschen für Jesus zu gewinnen. Und die Frage ist, ob wir das tun werden oder nicht. Jesus hat das gesagt, als er da, er hat ein Gleichnis gesagt. Doch was haltet ihr, Matthäus 21, was haltet ihr vom Folgenden? Ein Mann hatte 2 Söhne und sagte zum Älteren, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Der Sohn antwortete, nein, ich will nicht. Doch später änderte er seine Meinung und ging doch. Dann sagte der Vater zum anderen Sohn, dann geh du. Und er sagte, ja, Vater, ich gehe. Aber er ging nicht. Welcher von den beiden Söhnen hat nun seinem Vater gehorcht? Sie antworten, der Erste natürlich. Das ist eine kleine Geschichte, die Jesus erzählt hat und sagt, da gibt es 2 Söhne. Der eine sagt, ja, ich habe da keinen Bock drauf, Fadi. Und der andere sagt, ja, Fadi, ich mach das, aber der macht's nicht. Ja? Und wer ist gehorsam? Derjenige, der Halleluja ruft und alles Mögliche sagt und tut? Nichts? Oder derjenige sagt, ich habe da eigentlich echt keine Lust, in Weinberg zu gehen. Das ist echt anstrengend und das ist auch kostet mich Kraft und Mühe und Schweiß und Tränen. Und er geht doch trotzdem hin. Meinen inneren Schweinehund zu überwinden, meine Angst zu überwinden, dass ich als Depp dastehen könnte. Aber ihr Lieben, wir wollen am Ende dieser Predigt für euch beten, dass ihr die Kraft des Geistes Gottes empfangt, in eurem Umfeld die frohe Botschaft in der Vollmacht Gottes zu verbreiten. Und für die Ergebnisse wird er zuständig sein. Er soll sich doch zu euch stellen. Er soll euren Dienst gebrauchen. Und das soll eine Situation werden, die in unserer Gemeinde normal wird. Dabei spielt das Gebet eine ganz entscheidende Rolle. Und ich möchte an dieser Stelle 2 Dinge betonen. Ich glaube, es gibt einmal, wir haben da letzte Woche bei der Gemeindeleitung ein schönes Bild gehabt, man kann auf der einen Seite vom Pferd fallen, man kann auf der anderen Seite vom Pferd fallen, man kann auch hinten runterfallen. Ich habe diesmal nur 2 Varianten. Nämlich auf der einen Seite vom Pferd zu fallen, wenn man so tut, als ob man das hier alles aus eigener Kraft tun könnte. Du kannst Reich Gottes nicht aus eigener Kraft bauen. Du brauchst eine Begegnung mit Gott, du brauchst den Heiligen Geist und das auch immer wieder. Immer wieder Begegnung mit dem Vater. Deswegen, ihr Lieben, finde ich das sonntagsmorgens genial, eine Zeitanbetung zu haben, wo wir dem Vater begegnen können, wo er uns neu zusprechen kann. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist gewurzelt und gegründet in der Liebe des Vaters. Deswegen finde ich das so wunderbar. Und auf der anderen Seite ist die große Gefahr, dass wir nur noch beten. So nach dem Motto, wir müssen die Leute hier reinbeten. Aber dafür, dahinter unsere eigene Faulheit verbergen. Klingt ja auch fromm. Wir beten die Leute hier rein. Es steht aber nicht in der Bibel, dass wir die Leute reinbeten sollen, sondern wir sollen beten und dann auch gehen. Und in dieser Spannung stehen wir, und das möchte ich kurz hier nur betonen. Und das ist unsere Vision von Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sind, die wirklich das erleben, dass wir persönlich, aber dann auch hier vor Ort, an den Ort, an den Gott uns gesetzt hat, einen Unterschied machen. Dass es in ein paar Jahren nicht mehr egal ist, ob es die Leute am Deelweg gibt oder nicht. Sondern dass die Menschen hier um uns herum merken, hier sind Menschen, die sind leidenschaftlich, voller Liebe für uns, die kommen her und die dienen uns, die strahlen uns an. Und es macht einen Unterschied, ob sie da sind oder nicht. Vielleicht verstehe ich sie nicht, vielleicht sind die mir viel zu fromm, aber sie haben mir geholfen. Das sind Leute, die mir praktisch gedient haben. Das wird doch wunderbar. Oldenburg soll verändert werden durch Menschen, die die größte Kraft des Universums in sich tragen. Paulus spricht davon im Epheserbrief: Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Und dann geht es weiter. Ich bete, sagt Paulus, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Ihr Lieben, Paulus betet hier für die Gemeinde, dass die Augen des Herzens aufgehen, welche unfassbare Kraft in der Gemeinde, in den Herzen der Gläubigen wirksam ist. Es ist die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. Nicht deine Kraft, sondern seine Kraft. Ihr Lieben, wir haben es auf dem Herzen, dass wir eine Gemeinde für andere werden. Wir wollen Menschen dienen. Das ist eine unserer großen zentralen Säulen in unserer Gemeindevision. Jesus Christus nachfolgen, Gemeinschaft leben, Menschen dienen. Und darauf müssen wir nicht mal nachfragen, ob wir das tun sollen oder nicht tun sollen, sondern wir wollen das tun. Wir wollen aber ganz konkret die Frage stellen, wie das praktisch werden kann. Wir haben bei den Visionsabenden viel über den Prozess gesprochen, der von Johannes Reimer angedeutet worden ist. Und das wollen wir jetzt weiter konkret prüfen. Wir wollen da konkrete Schritte gehen in diese Richtung. Das prüfen. Und dazu haben wir den Klaus Schönberg eingeladen, der Pastor, der dieses Institut leitet. Und er wird im Mai hier eine Predigt halten. Und im Anschluss daran dürft ihr ihm alle Löcher im Bauch fragen. Und wir werden danach eine Phase von circa 2 Monaten in der Gemeinde haben, wo wir euch einladen zu Gesprächen, wo wir alle möglichen Einwände, Fragen, Rückmeldungen bewegen können. Und am Ende dieser Zeit werden wir dann zu einer Entscheidung kommen, wie das konkret werden kann. Wie konkret wollen wir hier auch am Ort in Deelweg einen Unterschied machen? Und wir sind da fest von überzeugt, das kann nicht für jeden dran sein. Also wir erwarten nicht, dass jeder sagt, hurra, das ist jetzt mein Thema. Ich habe gerade privat und beruflich so viele auf dem Zettel. Ich kann mich hier nicht direkt mit einbringen. Aber dann ist es vielleicht wichtig, dass du dahinter stehst, dass du sagst, grundsätzlich finde ich das super, dass wir hier am Ort anfangen, Reich Gottes zu bauen. Es kann sein, dass du sagst, boah, das ist überhaupt nicht meins im Moment gerade, weil ich wohne ganz weit weg. Dann darfst du dich trotzdem da eingeladen wissen, dass du mitsprichst, mitdenkst, vielleicht kannst du hierher kommen, mit einpacken und das nächste Mal, wenn wir den Prozess einmal rum haben, fangen wir vielleicht bei dir in der Gegend an. Das ist unsere Perspektive. Und dazu soll es dann viel Gespräch geben, viel Gebet geben. Diese Monate dann wollen wir prüfen, fragen, ist das für uns so dran, Gott? Miteinander vor Gott sein, in den Hauskreisen, in den Gesprächsgruppen, die wir dann anfangen wollen. Und bis dahin möchte ich euch ermutigen, dass ihr Arbeiter im Reich Gottes werdet. Heidi Baker, eine Missionarin aus Mosambik, hat mal gesagt, dass sie den Eindruck hat, dass Gott die Gemeinde in Westeuropa fragt, jeden Tag anzuhalten für eine Person und sie zu lieben. Ihr Lieben, werdet ihr in der nächsten Woche hingehen, jeden Tag eine Person zu lieben? Diese eine Person, die vor dir steht, ihr zu dienen, darum soll es gehen für dich, persönlich. Und wo wir als Gemeinde weiterhin gehen werden, da werden wir uns dann Gedanken drüber machen. Ich habe kurz vor der Predigt nochmal im Abstellraum ein altes Bild von mir rausgeholt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist von Willow Creek. Eine einladende Hand, die durchbohrt ist. Die Hand Jesu. Dass ihr so in die kommende Woche hineingeht. Dass wir so eine Gemeinde werden, die diese einladende Hand darstellen. Ganz konkret. Ich möchte euch noch jetzt ein Video zeigen, das das ganze Gesagte nochmal verdeutlichen soll. Und danach wollen wir eine Zeit des Gebetes haben. Dabei werden wir ein Lied singen, was vom Inhalt extrem gut dazu passt und das Ganze nochmal zusammenfasst. Und während wir das Lied dann singen, wollen wir für euch beten. Und ich habe es heute Morgen auf dem Herzen gehabt, alle Leute, die in der Gemeinde irgendwo auch schon mal in Verantwortung waren an der Stelle, so Heide Rose und also die Leute, die in der Leitung auch schon mal mit dabei waren, dass ihr mit nach vorne kommt, dass ihr für Leute betet, dass sie Kraft empfangen, um wirklich Reich Gottes zu bauen in ihrem Umfeld. Ich möchte euch jetzt erstmal dieses Video vorspielen und dann diejenigen, die da gemeint sind, einfach mit nach vorne zu kommen, dann gleich auch mit zu beten, auch aus dem Gebetsteam, dass wir einfach viele Leute sind vorne, die mitbeten und dann Menschen segnen können für ihren Dienst im Reich Gottes in der kommenden Woche und in der kommenden Zeit.